Ein unvergessliches Weihnachtsfest. Der Weihnachtsabend war herangerückt. Der Tag war so beglückend gewesen, dass ich immer wieder innehalten und mir sagen musste, es sei kein Traum. Vater und Mutter waren vor 14 Tagen angekommen. Philipp und ich hatten die Schule schwänzen und mit Onkel Peter in der Hafenstadt der Ankunft des Dampfers warten können. Wir waren auf einer Rolltreppe gewesen, hatten im Hotel Brathühnchen und Eiskaffee zum Abendessen gehabt und waren im Aufzug in unsere Zimmer hinaufgefahren. Am folgenden Morgen waren wir früh geweckt worden und in der grauen, feuchtkalten Dämmerung zum Hafen hinuntergegangen. Wir hatten die Passagiere aus dem Ozeandampfer und über den engen Schiffssteg strömen sehen. Und plötzlich hat Onkel Peter geflüstert: Da kommen sie. Und da hatten Vater und Mutter an der Sperre gestanden und ihre Pässe vorgewiesen. Philipp hatte sich voller Freude und Zutrauen geradewegs in Vaters Arme gestürzt, sich dann zu Mutter gewandt und ihr mit einer stürmischen Umarmung den Hut vom Kopf geworfen. Aber ich stand regungslos. Ich wollte zuvor über alles im Klaren sein. Als meine Mutter auf mich zulief, blickte ich ihr forschend ins Gesicht. Und da wusste ich ganz plötzlich, dass ich nun das gefunden hatte, wonach ich mich all die Jahre gesehnt hatte, ohne recht zu wissen, was es war. Ich war so überwältigt von dieser Entdeckung, dass ich den Blick nicht von Mutter wenden konnte. Sie drängte mich nicht, sie wartete ruhig und schaute auf mich herab, bis ich bereit war und die Arme ausstreckte, um sie zu küssen. Da neigte sie sich zu mir herab und zog mich an ihr Herz. Und dort auf dem Hafendamm, im strömenden Regen, im Gedränge der Menschenmenge und beim Geheul der Nebelhörner flüsterte sie mir ins Ohr, wie sehr sie mich lieb habe. In diesem Augenblick war mir klar, dass ich mich durch nichts und niemand mehr von ihr würde trennen lassen. Zwischen Vater und Mutter ging ich ins Hotel zurück, während Philipp wie ein aufgeregtes Hündchen um uns herumtanzte. Wir bekamen Heringe, geröstetes Brot und Orangenmarmelade zum Frühstück und verpassten beinahe die Abfahrt des Zuges. Wir sollten bei Tante Margret wohnen bleiben, bis wir ein eigenes Haus fanden. Wir waren deshalb alle beisammen, als die drei bleichen kleinen Großstadtkinder eine Woche später ankamen. Zuerst schien sie sich nicht wohlzufühlen bei uns. Es beängstigte sie, allein in einem Bett zu schlafen und unsere Kost behagte ihnen nicht. Da steckten wir sie alle drei in ein Doppelbett und setzten ihnen zum Abendbrot die einfachen Speisen vor, an die sie gewohnt waren. Daraufhin tauten sie auf und genossen ihre Ferien. Am Tag nach ihrer Ankunft gingen wir alle mit Vater aus, um einen kleinen Christbaum zu holen. Zu Hause befestigten wir ihn in einem Ständer. Es war höchste Zeit, denn in der folgenden Nacht fing es an zu schneien. Die kleinen Stadtkinder hatten nie zuvor weißen Schnee gesehen, bloß grauen Papp. Und sie waren vor Aufregung außer Rand und Band. Nach dem Frühstück zogen wir deshalb Fritz und Liesel warme Mäntel an, die viel zu groß waren für sie, und marschierten alle miteinander querfeldein, um Herrn Tanner ein paar wollene Fausthandschuhe zu bringen, die ich in wochenlanger Arbeit für ihn gestrickt hatte. Klein Minchen blieb in der Küche bei Terrys Mutter, zu der sie eine lebhafte Zuneigung gefasst hatte. Ja, während ihres ganzen dreiwöchigen Aufenthalts wich sie selten von ihrer Seite. Kein Wunder, dass sie mit all dem Topf auskratzen, den Kostproben und zusätzlichen Leckerbissen so dick wurde, dass sie in einem Kleid von mir nach Hause zurückkehren musste. Die Felder erstreckten sich vor uns in schimmerndem Weiß und der Himmel hinter den Hügeln war strahlend blau. Alles glitzerte. Ein aufgeplustertes Rotkehlchen saß auf einer Hecke und trillerte ein Liedchen. Warm gelaufen und vergnügt kamen wir bei Herrn Tanners Hütte an. Seine rotwangige Frau öffnete uns die Tür und hieß uns willkommen. Wir ließen uns am Ofen nieder, tranken heißen, süßen Kakao und freundeten uns mit einem kranken Schäflein an, das auf einem Sack lag. Herr Tanner war leider in den Wald gegangen, um Pflöcke zu schneiden. Am Tag vor Weihnachten, bei klarem, kalten Wetter, machten wir uns wieder auf den Weg, diesmal, um unsere Geschenke ins Pfarrhaus zu bringen. Ich hatte kleine, wollene Spielbälle für die Zwillinge angefertigt und Philipp hatte aus seiner Lieblingspostkarte, die einen Specht darstellte, einen Kalender gebastelt. Wir gingen deshalb im Gefühl, etwas wirklich Wertvolles zu bringen. Auf dem ganzen Weg lösten Schneeballschlachten und Rutschpartien einander ab. Als wir beim Pfarrhaus angelangt waren, stellten wir uns vor der Hintertür auf, um uns als Weihnachtssänger auszugeben. Wir sangen Stille Nacht, heilige Nacht, weil es das einzige Weihnachtslied war, das Fritz und Liesel auswendig konnten. Die Pfarrfrau ließ sich hinters Licht führen und erschien mit je einem der Zwillingskinder unter einem Arm, um uns ein Geldstück zu geben. War das ein Gelächter, und wie freute sich die Frau Pfarrer, Fritz und Liesel zu sehen. Wir stampften uns den Schnee von den Schuhen und drängten uns ins Kinderzimmer, wo uns Kaffee und Kuchen aufgetischt wurden. Wir gaben den Zwillingen sogleich ihre Bälle, weil ich darauf brannte, zu sehen, ob sie ihnen gefielen. Sie hätten sie freilich erst am Weihnachtsfest erhalten sollen, aber ihre Mutter erklärte uns, dass das Gedächtnis in ihrem Alter noch sehr schwach sei, so dass sie nichts davon merkten, wenn sie die gleichen Geschenke unter dem Christbaum ein zweites Mal erhielten. Die Zwillinge wackelten beide in einer Ecke und fingen sofort an, in ihre Bälle zu beißen. Auf dem Heimweg kam Philipp ein guter Gedanke. Wir könnten ein Lied lernen, um unsere Eltern sowie Tante und Onkel zu Weihnachten damit zu überraschen. Er hatte vor kurzem in der Schule ein neues Weihnachtslied gelernt und erbot sich, es uns gleich unterwegs beizubringen. So stapften wir denn durch den schönen, pulverigen Schnee und lernten dabei einen Vers um den anderen auswendig. Und jetzt war der Weihnachtsabend endlich gekommen und der große Augenblick des Tages nahte. Wir waren zur Kirche gewesen, wir hatten Gänsebraten und Weihnachtspudding gegessen, so viel wir konnten. Am Nachmittag hatten wir mit Vater und Onkel Peter einen langen Spaziergang über die Hügel gemacht und waren so hungrig heimgekehrt, als wäre das Mittagessen bloß ein Traum gewesen. Wir hatten bei rötlichem Kerzenschein Tee getrunken und Vater hatte den Weihnachtskuchen und mit seinem indischen Dolch angeschnitten. Und jetzt befahl Tante Margret: »Geht mir 5 Minuten hinaus, Kinder.« Mutter schlug vor: »Spielt etwas miteinander.« Vater ergänzte: »Jeder, der die Nase ins Esszimmer steckt, wird von einem großen braunen Bären gefressen.« Und Philipp kniff uns alle der Reihe nach in den Arm und flüsterte: »Kommt schnell, das ist ein günstiger Augenblick.« Als dann die Erwachsenen sicher hinter der geschlossenen Zimmertür zurückblieben, schlüpften wir eilig in unsere Mäntel und huschten auf den Zehenspitzen zur Haustür hinaus. Die Welt war in Schweigen gehüllt und die Sterne strahlten ein silbernes Licht über den Schnee. Philipp warf uns einen befehlenden Blick zu und gab leise summend den Ton an. Und dann stimmten wir alle miteinander an. Die Hirten hatten Engel, die Weisen einen Stern. Doch wer führt solch ein Kind wie mich? Die Heimat liegt so fern, wo Engel, Menschen, Sterne gar Gott loben immer da. Ein Gefühl der Verlassenheit überkam mich bei dieser ersten Strophe. Ich stellte mir ein kleines, zartes, weinendes Kind vor, das unserem Minchen glich und sich in einer finsteren, sternlosen Nacht im Schnee verirrt hatte. Zum Glück wurde im nächsten Vers alles gut. Ich sang ein wenig lauter, um mich zu beruhigen. Der Heiland ist mein Hirte, und nichts wird mangeln mir. Die Lämmer frägt er sorglich durch alle Nöte hier. Und was verwirrt, holt er zurück mit starker Hand. Oh, welch ein Glück! Das erinnerte mich an mein Bild, an den Abgrund und die Felsen und den Hirten mit den blutenden Händen. Freilich kam alles recht, das Kind im Schnee würde gefunden und heimgetragen werden, genauso wie das Schäflein an der Felswand. Als heller Stern am Himmel weist Jesus mir die Bahn, führt Schritt für Schritt mich weiter und allzeit Himmel an. Er ist mein Licht, des heller Schein mich froh macht, gut und rein. Ich neigte den Kopf weit zurück und schaute auf zum sternbesäten Himmel und zum duftig-wolkigen Band der Milchstraße. Die Sterne sahen aus, als seien sie Millionen von Kilometern entfernt, und irgendwo über ihnen befand sich der Himmel, jenes Land, wo Terry war. Wer weiß, vielleicht sang er eben jetzt Weihnachtslieder mit den Engeln, von denen die nächste Strophe sagt. Die Hirten wachten stille bei ihren Herden dort, bis Gottes Engel kündet das große Weihnachtswort. und Himmelschöre erdennah auf jauchzen laut Halleluja. Meine Gedanken flogen zu den Hirten zurück, die sich beeilten, das Kindlein in der Krippe zu begrüßen. Ich sah die Pfarrerszwillinge vor mir, wie sie noch vor einigen Monaten in ihren Wiegen gelegen hatten, die pflaumigen Köpfchen im weißen Kissen vergraben, und das Herz schnürte sich mir zusammen beim Gedanken an das kleine schlafende Jesuskind. Ach, ich hätte es in die Arme nehmen und beschützen und es warm und sicher bergen wollen. Doch nun langten wir bei der letzten Strophe an und sangen aus voller Kehle. Philipps helle, glockenreine Stimme schwebte über den unsrigen. Ich bin des Hirten Schäflein und sorg mich nimmermehr, dass ihm ich stets gehöre, das wirkt und schenkt er. Und wenn ich einst bei ihm darf sein, stimm jubelnd ich ins Loblied ein. Es war also wirklich alles gut geworden. Der Heiland war kein hilfloses Kindlein mehr. Er war der Hirte, der Tag und Nacht nach mir schaute und mich schließlich heimtragen würde, dorthin, wo Terry war. Mein Blick umfing die weite, weiße Welt und ich lächelte zurück. Wie schön, wissen zu dürfen, dass ich für immer und ewig vollkommen in Sicherheit war. Doch das Lied war zu Ende und Fritz hämmerte aufgeregt gegen die Tür, die sich plötzlich weit öffnete. Und da, im Flur unter dem Adventskranz, standen Vater und Mutter, Onkel und Tante und taten, als hätten sie nicht gewusst, dass wir es waren. Terrys Mutter stand auch dabei. Sie hatte Tränen in den Augen und hielt Minchen fest an sich gedrückt. Wir stürzten auf sie zu. »Hat es euch gefallen?« riefen wir alle durcheinander. »Habt ihr wirklich nicht gedacht, dass wir es seien?« In diesem Augenblick ließ ein gellender Schrei aus Liesels Richtung uns zusammengefahren. Sie hatte durch die halb geöffnete Wohnzimmertür etwas erblickt und lief darauf zu. Wir stürmten hinter ihr ins Zimmer hinein. Die Kerzen am wunderschön geschmückten Christbaum brannten alle und verbreiteten einen warmen Schimmer im dunklen Raum. Es war so schön, dass alles Laute von uns wich. Still setzten wir uns mit verschränkten Beinen auf den Teppich. Fritz und Liesel sperrten die Augen so weit auf, dass man den Widerschein der Kerzen darin sehen konnte. Und als Vater die Geschenke austeilte, zitterten ihre mageren Körper vor freudiger Erregung. Minchen erhielt eine prächtige Puppe mit blondem, lockigem Haar und Kleidern zum Aus- und Anziehen. Sie nahm sie in die Arme und küsste sie. Dann kletterte sie auf den Schoß von Terrys Mutter und ließ sich behaglich dort nieder, presste die Wange an das flachsblonde Haar der Puppe und hatte keinen Blick mehr übrig für uns und das, was um sie vorging. Liesel bekam ein hübsches, hellgrünes Kleidchen, das Tante Margret ihr selbst geschneidert hatte, und ein Springseil mit blau-rot gestreiften Griffen. Wir kleideten sie sofort um und führten sie im Siegeszug vor den großen Wandspiegel im Flur, wo sie mit leuchtenden Augen und vor Freude hochroten Wangen in seliger Selbstbewunderung stehen blieb. Ich fand sie auf einmal recht hübsch, und Fritz erging es ebenso, denn er hieb ihr eins auf den Rücken und rief aus, »Donnerwetter, Liesel, du siehst ja famos aus!« Da brachen wir alle in ein frohes Gelächter aus, worauf wir ins Weihnachtszimmer zurückkehrten. Als Fritz dann sein eigenes Geschenk auspackte, vergaß er Liesel allerdings völlig. Wie Tante Margret darauf gekommen war, dass Fritz fast ein Jahr lang um ein paar Rollschuhe gebetet hatte, haben wir nie herausgefunden. Aber irgendjemand musste es ihr verraten haben, denn da lagen sie, silbrig glänzend und genau die rechte Größe. Fritz sagte nicht viel, aber seine Brummtöne waren beredt genug. Und als Tante Margret später die letzte Runde durch die Zimmer machte, fand sie ihn mit den Rollschuhen im Arm schlafen. Philipp und ich hatten an der Freude unserer kleinen Gäste aufrichtigen Anteil genommen, doch auf einmal wurde unser Interesse höchst persönlich, denn jetzt kamen wir noch an die Reihe. Vater griff nach einem viereckigen Paket unter dem Baum und reichte es Philipp. »Mach es vorsichtig auf«, mahnte er, »es ist sehr zerbrechlich.« Philipp machte mich ganz zappelig, denn er brauchte endlos lange, um die Schnur zu lösen. Er liebte es, ein Vergnügen möglichst in die Länge zu ziehen. Schließlich kam der Inhalt doch zum Vorschein, und Philipp ließ ein komisches Geräusch im Hals hören, als müsste dort eine Explosion unterdrückt werden. In den Händen hielt er einen schwarzen Fotoapparat, der jenem zum Verwechseln ähnlich sah, den wir so oft im Schaufenster bewundert hatten. »Philipp«, schrie ich, »jetzt hast du ihn doch!« Dann aber verstummte ich, denn jetzt war ich ja an der Reihe. Mein Vater hatte ein großes, flaches, steifes Paket ausgewählt und streckte es mir entgegen. Alle standen im Kreis um mich her, während ich, im Gegensatz zu Philipp, mehrere Schichten Packpapier so rasch wie möglich weggriff. Dann stieß ich einen Schrei des Entzückens aus und wurde feuerrot. Vor mir lag mein Bild. Aber nicht meine zerknitterte Postkarte mit beschädigten Rändern. Nein, es war ein großes, schönes Bild in einem geschnitzten Holzrahmen, genau wie das Bild in der Studierstube des Pfarrers. Das durfte ich über meinem Bett aufhängen und immer behalten. Daraufhin packten auch die Erwachsenen ihre Geschenke aus und schienen ebenso erfreut wie wir. Es waren größtenteils selbst gefertigte Arbeiten, auf die wir sehr stolz waren. Laubsäge, Bücherstützen für Onkel Peter, ein Geldbeutel für Tante Margret, ein Tintenwischer für Vater und eine Wärmflaschenhülle für Mutter. Terrys Mutter wurde mit einem bunt bestickten Taschentuchsäckchen bedacht, das sie gebührend bewunderte. Es gab noch andere Geschenke, aber das waren die wichtigsten. Als endlich alle alles ausgepackt hatten, war Minchen in den Armen von Terrys Mutter fest eingeschlafen und Liesel in ihrem grünen Kleid lehnte schlaftrunken an der Wand. So wurden sie denn dorthin gebracht, wohin sie gehörten, und Fritz ging ebenfalls schlafen, um seine Schwester nicht durch sein spätes Zubettgehen zu stören. Philipp und ich halfen beim Aufräumen des Zimmers. Dann ließen Vater und Philipp sich auf dem Sofa nieder, um sicher zum 10. Mal das Vogelalbum zu betrachten. Doch diesmal war ein neuer Reiz dabei. Der Fotoapparat lag auf Philipps Knien und schon besprachen sie die Aufnahmen, die gemacht werden sollten. Da schlich ich mich mit meinem Bild unter dem Arm davon und stieg die Treppe hinauf. Ich wollte mich auf den Fenstersims im Treppenhaus hinter dem Vorhang hinkuscheln, still auf den Schnee und zu den Sternen hinaufschauen und den Glocken lauschen, die vom nahen Kirchenturm herab erklangen. Doch als ich zu meinem Versteck kam, war Mutter schon dort. Und das war noch schöner, als allein zu sein. Denn nun konnte ich mich in ihren Schoß schmiegen und ihr mein Bild hinhalten, um es mit ihr zusammen zu betrachten. »Ist es nicht wunderschön?« fragte ich. »Ja«, erwiderte meine Mutter, »aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, es so besonders zu lieben, Ruth? Erzähl es mir.« Da erzählte ich ihr, etwas scheu zwar, mein Geheimnis, und sie hörte mir still zu, während sie den Blick über die weiße, weite Fläche schweifen ließ. »Und ich bin's nicht allein«, schloss ich. »Er hat mich zuerst gefunden, dann Philipp und Terrys Mutter, dann Terry selber. Den hat er gleich zu sich nach Hause getragen, und weißt du, Mutti, manchmal ist's mir, als habe er auch Tante Margret gefunden. Wenigstens glaube ich, sie hatte ihn ein bisschen vergessen, aber das Bild hat sie wieder an ihn erinnert.« »Ja, ich glaube, du hast recht«, erwiderte Mutter. »Und schau, Ruth, auch ich möchte noch viel mehr vom Hirten wissen. Wird es nicht wunderschön sein, alle miteinander zu lernen, ihm nachzufolgen? Wie manches Mal bin ich doch im fernen Indien niedergekniet und habe gebetet, dass du ihn auf irgendeine Weise kennenlernen möchtest. Aber es schien mir immer, ich weiß zu wenig, um dir selbst von ihm zu sagen.« Ich hob den Kopf. »Ist es so?« rief ich aus. »Dann ist wohl deswegen alles so gekommen. Es ist, als ob du den guten Hirten zu uns geschickt hättest. Wie froh bin ich, dass es so ist. Nun kommt mir alles noch viel schöner vor.« Glücklich lehnte ich meinen Kopf wieder an ihre Schulter, und wir blickten stillschweigend zum Fenster hinaus. Ich musste wohl ein bisschen eingenickt sein, denn halb im Traum sah ich uns alle, gesucht und gefunden, durch die grünen Felder von Terrys Bild pilgern, Vater und Mutter, Onkel Peter und Tante Margret, Herrn und Frau Robinger mit den Zwillingen, die mit ihren kurzen Beinchen durch die Gänseblümchen stolperten, den alten Tanner mit seiner Herde, Terrys Mutter, Philipp und mich, Fritz und Liesel und Minchen, denen ich versprochen hatte, am nächsten Morgen mein Bild zu erklären. Und uns allen voran ging der gute Hirte mit seinen durchbohrten Händen, der uns zu dem fernen Land führte, wo Terry war, gesund und stark und vollkommen glücklich.